Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gut, Lars.
Gute Kai.
Pizza ausliefern im Weltraum. Wer kennt es nicht, oder?
Sehr schöner Einstieg.
Danke.
Oh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Hunger.
Wäre das dein Einstieg gewesen, oder?
Das wäre jetzt mein Einstieg gewesen. Nach sechs Stunden über Pizza reden.
Ganzen Tag noch nichts gegessen und dann den ganzen Tag Pizza ausgeliefert irgendwie, ne?
Genau. Ja, heute geht's um Deep Space Nine. Wenig überraschend. Pizza ausliefern im Weltraum ist das Thema und ich glaube, wir haben ein bisschen was zu sagen dazu.
Absolut, ja. Wir haben es jetzt 6-7 Stunden gespielt, wahrscheinlich in fast allen Kombinationsmöglichkeiten, die es so gibt. Und auch alles am Stück, was, glaube ich, sehr hilfreich war, auch einfach, um schnell in die Regeln reinzukommen. Und das ist ja auch so ein Ding, was wir letztes Jahr in Essen auf der Spiel kennengelernt haben, 2025, von Verlag Board Game Raccoon. Da haben wir jetzt ja auch schon immer mal wieder auch auf unserem Discord und auch auf Instagram so ein bisschen ein paar Impressionen auch geteilt. Und ich bin gespannt, wie du es findest.
Ich bin auch gespannt, wie du es gefunden hast. Und ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Board Game Raccoon. Das war ja so einer dieser, wie wir es genannt haben, dieser Lichtblicke unter den deutschen Verlagen. Da hatten wir jetzt ein paar, zu denen wir auch ja engeren Kontakt auch haben. Und Board Game Raccoon gehört vor allem dazu. Das war ja, wir hatten es so erzählt, wir sind durch Halle 3 gelaufen und da waren so ein paar Erlebnisse dabei, die gingen so oder waren okay. Und dann sind wir plötzlich zu denen gekommen und die waren super nett, super entgegenkommend und freundlich und haben uns ihre Sachen gezeigt. Also echt toller Kontakt.
Ja, ist ja auch mehr oder weniger eine One-Man-Show. Ist ja der Benjamin Schulz, der macht mehr oder weniger alle Spiele selbst und designt die selbst und macht die Mechaniken selbst, schreibt die Regeln selbst und so. Schon echt faszinierend. Also unabhängig davon, wie wir jetzt Deep Space Nine fanden und ja auch die anderen Spiele, über die wir ja auch sicherlich sprechen werden von Board Game Raccoon, ist das einfach eine krasse Sache meiner Meinung nach, dass das halt so ein Guy einfach irgendwie alles selbst managt und sich ja eigentlich die Spiele selbst schreibt und designt und so, finde ich einfach großen Respekt von mir.
Ja, und ihnen ist ja auch, was wir ja so cool finden, auch wichtig, dass es alles so ein bisschen auch nachhaltiger ist, ein bisschen mehr auch so an die Umwelt gedacht wird, dass da nicht so viel Plastik-Ummantelungen dabei sind und so Geschichten, sondern dass da viel mit Papier und Pappe gearbeitet wird. Einfach schön.
Jetzt aber genug gelobt, steigen wir ein.
Steigen wir ein. Die Fakten. Deep Space Nine ist ein kooperatives Engine-Building- und Kartenmanagement-Spiel. Das klingt jetzt alles hochtrabender, als es am Ende ist. Es ist, da kommen wir aber noch dazu. Es geht um Pizza ausliefern im Weltraum mit Zeitdruck und einem Bedrohungsmanagement. Es ist missions- oder run-basiert, wie man es nennen möchte. Es gibt keine Kampagne, sondern es sind so One-Shots, die aber durchaus auch eine gewisse Länge haben. Das Erscheinungsjahr, es war auf der Messe eine Neuheit auf der Spiel in 2025. Es ist von Board Game Raccoon und es ist auch allein und neu von Board Game Raccoon. Es ist keine Lokalisierung oder sowas, sondern es ist von ihnen entwickelt. Die Spielerzahl wird mit 1 bis 3 Spieler angegeben. Die Community sagt auch 1 bis 3 und Best 1. Wir haben es zu zweit gespielt. Hat an sich okay funktioniert, muss ich sagen.
Hat funktioniert, wird aber bestimmt was sein, worüber wir ja vielleicht dann im Gameplay-Teil auch nochmal genauer drüber reden werden.
Das denke ich auch. Die Spieldauer 45 bis 90 Minuten. Und wenn man jetzt mal so anfängliche Einstiegsprobleme und immer mal wieder aufkommende Regelfragen rauslässt, denke ich, dass ja so eine Stunde durchaus ein realistischer Zeitrahmen ist für so ein Spiel.
Ja, ich hätte auch gesagt, eine Stunde kommt echt ganz gut hin. Ich glaube, gerade am Anfang mit Regelfragen und so, auch durchaus mal 1,5 Stunden jetzt gerade beim Tutorial mit dem ersten normalen Szenario, was ja so mehr oder weniger hintereinander abgehandelt wird, haben wir wahrscheinlich sogar 2 Stunden gebraucht, weil wir einfach ein bisschen gebraucht haben. Und danach jetzt gerade so am Ende, wo es dann alles ein bisschen schneller und flüssiger geht, kommt man eigentlich mit einer Dreiviertelstunde, Stunde eigentlich ganz gut hin.
Ja, hatte ich auch das Gefühl. Dann haben wir ja Rating und Rating. Und da leidet es mal wieder unter den ja geringen Anzahl der Bewertungen. Wir haben beim Rating eine 2,5 bei 2 Wertungen. Weiß nicht. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich so eine gewisse Einstiegshürde, die zu einem großen Teil der Anleitung geschuldet ist, wenn ich die mal so rauslasse, hätte ich so eine 2 eher gerechtfertigt gesehen, oder? Du eher höher?
Also ist halt das Ding ja auf Boardgame Geek, dass du halt, wenn du das irgendwie abstimmst, dann sagst du halt entweder 2 oder 3.
Ja, okay.
Also dazwischen gibt's halt nichts, ne? Also ich hätte tatsächlich auch 2,5 gesagt, ich finde, es passt eigentlich ganz gut.
Ja.
Weil es, also es ist schon nicht das einfachste und einsteigerfreundlichste Spiel, obwohl es ja ein relativ kleines Spiel ist, aber es hat schon, ja, es ist viel Spiel in einer relativ kleinen Box. Von daher, ja, ich finde es schon einigermaßen komplex, muss ich sagen.
Okay. Dann haben wir das Rating. Da haben wir ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich viel. 24 Ratings zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und wir kommen im Schnitt auf eine 7,3. Für so ein kleines Spiel finde ich, ja, eine ansehnliche Wertung.
Ja, hat halt auch wieder einfach noch nicht so viele Bewertungen. Zeigt A, dass, glaube ich, Boardgame Raccoon noch ein bisschen bekannter werden kann, wo wir ja vielleicht hier heute mit der Folge auch mit unterstützen. Und B, dass es ja auch eine Neuheit letztes Jahr war. Das haben wir jetzt auch bei ein paar Spielen ja gesehen, die wir jetzt als Neuheit gespielt haben vom letzten Jahr, dass die einfach noch nicht so viele Bewertungen generell haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann weiter guckt, die Sprachen, es ist halt nur auf Deutsch verfügbar. Das macht den Markt dann schon wieder kleiner und die Möglichkeit für Bewertungen auch deutlich kleiner.
Ja. Ja, und du bist jetzt ganz geschickt über die Altersempfehlung noch gegangen.
Ja, stimmt. Stimmt. Die haben 14 plus haben wir. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich fast ein bisschen schade, weil ich finde, dass es so vom Thema und von der Art, wie es zu spielen ist, auch durchaus so, ich würde mal sagen, ab 10, 12 so gut spielbar ist. Mit jüngeren Kindern, glaube ich, ist es ein bisschen schwierig, wenn es so um die Kombination von Karten, um die Aktionenkombinationen und so weiter geht. Da wird es ein bisschen komplex. Aber ich denke, so ab 10, 12 kann man das durchaus spielen, oder? Hast du da eine andere Meinung?
Nee, also vom Setting her würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Von der Einstiegshürde vielleicht eher könnte es halt schwierig sein, ne? Weil es natürlich schon, ja, habe ich eben schon mal gesagt, ne? Nicht kein einsteigerfreundliches Spiel ist. Von daher, ja, wenn du halt irgendwie zu dritt spielst und zwei Leute kennst schon mehr oder weniger auswendig und ein Kind kommt halt mit dazu, so 10 bis 12 Jahre, das kann funktionieren, kann aber auch schwierig sein. Ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen immer wie immer individuell auf das Kind drauf an.
Ja. Mit deinem Sohn aber auf keinen Fall, ne? Das ist viel zu jung.
Ja, ja, der ist 7,5, das wäre viel, viel zu früh.
Ja.
Wobei vom Setting her wiederum.
Ja, das Setting würde er feiern, na, ja. Garantiert.
Ja.
Dann die Verfügbarkeit. Da, ja, ist relativ simpel gemacht, aber da hast du dich wie immer mit beschäftigt.
Genau, wie immer. Oder jetzt auch zuletzt auch bei den ganzen Messeneuheiten gibt es die auf dem Gebrauchtwarenmarkt eigentlich so gut wie noch gar nicht. Also zumindest habe ich es jetzt zum Zeitpunkt der Folge nicht gefunden. Und man bekommt das Spiel neu beim Shop vom Boardgame Raccoon. Und das kostet da 15 Euro, was ich wirklich einen fairen Preis finde für das Spiel.
Absolut.
Und man muss noch dazu sagen, was zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme mal wieder, dass es auch immer wieder so verschiedene Bundles gibt. Das heißt, wir haben ja auch noch das ein oder andere Spiel von Boardgame Raccoon, was kooperativ ist oder man solo auch kooperativ zusammenspielen kann. Und da gibt es oft so Bundles, wo man dann mehrere Spiele zusammen kaufen kann. Und ja, da gibt es halt nochmal so einen Rabatt. Zum Beispiel jetzt habe ich im Kopf, glaube ich, das Schnitt und das Deep Space Dine, was beides 15 kostet, kriegst du halt für 20, 25 anstatt für 30 dann.
Dann haben wir auch, wie wir es häufiger haben, bei relativ neuen Spielen, da es eine Messeneuheit war, wir haben keine Erweiterung und kein Zusatzmaterial. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass da was kommen könnte, weil es durchaus gut machbar ist, hier auch eine Erweiterung dazu zu bringen.
Das auf jeden Fall. Ja, da noch irgendwie ein paar, vielleicht kommt ja dieses Jahr in Essen oder so, wer weiß, 2026 irgendwie mal eine Promo raus mit ein paar mehr, ja, ein bisschen mehr Content noch, neue Schiffe oder was weiß ich was, kann ja alles relativ simpel, wie du sagst, auch noch erweitert werden. Aber ja, bis aktuell gibt es da noch nichts.
Bietet sich ja geradezu an, in Essen eine Promo zu einem Pizza-Auslieferspiel zu machen.
Heute haust du raus, ne?
Ja. Und dann haben wir so als letzten Punkt immer den Spielaufbau. Und ja, der ist wirklich total simpel. Also wir haben so ein modulares Kartendeck, also muss man sich das jeweilige Kartendeck für sein Schiff zusammenstellen. Das dauert, ja, wenn alles so ein bisschen sortiert ist, dauert das eine Minute.
Ja.
Und danach kann man de facto loslegen. Artwork und Komponenten. Jetzt haben wir schon ein paar Mal davon, oder kurz davon gesprochen, dass es für Kinder ja super geeignet wäre vom Setting und vom Artwork. Und das wäre so auch mein erster Punkt, auf den ich eingehen wollen würde. Das Setting ist ultra witzig. Also ich habe mich an vielen Stellen so ein bisschen in Richtung Futurama zum Beispiel erinnert gefühlt. Und es ist halt so ein obskures Setting, wo du Pizza auslieferst im Weltall, wo wir mit Raumschiffen rumfahren, Zutaten einsammeln oder es halt ausliefern in verschiedenen anderen Gegenden, in anderen Planeten und dann angegriffen werden unterwegs von Weltraumpiraten und von Schleimmonstern und so weiter. Total witziges Setting. Absolut.
Ja, würde ich dir komplett zustimmen. Ich finde auch das Artwork echt cool. Also gefällt mir echt richtig gut. Wir hatten ja jetzt auch schon das ein oder andere Spiel von Boardgame Raccoon. Die gefallen mir alle echt gut vom Artwork her. Und ich finde, die haben alle so einen ähnlichen Stil, auch wenn sie zumindest vom Thema her ja meistens doch unterschiedlich sind. Aber mir gefällt das Artwork extrem gut. Dieses doch futuristische, spacige, kombiniert mit so ein bisschen cartoonig und aber eben auch mit einer Prise Humor, gerade mit diesem deswegen war ja mein Einstieg, ne, so Pizza ausliefern im Weltraum, ja, wer kennt's halt nicht. Ja.
Und was sie vor allen Dingen schaffen, dass man alles gut lesen kann. Also diese Karten sind wirklich richtig super gemacht, die Untergründe, Kontraste in den Schriftarten, Größe der Schriftarten. Also ich finde, das kriegen sie halt immer richtig gut hin, dass man das super lesen kann. Sie arbeiten mit Ikonografien, die aber, wenn man sie einmal so ein bisschen über die Anleitung reingekriegt hat, die auch keine Fragen aufgeben, die ganz gut funktionieren, wo es auch Übersichtsseiten gibt, die das erklären. Also ich finde das echt gut.
Ja. Ja, generell hatten wir ja jetzt schon häufiger in Spielen, dass wir auf Karten ziemlich viel Stuff draufstehen hatten und es dann teilweise so klein geschrieben war, dass du es nicht lesen konntest. Und das ist hier wirklich gut gemacht. In Kombination mit Text und eben der Ikonografie. Da sprechen wir ja später sicherlich nochmal genauer drüber. Ja. Und ich finde, es klappt echt gut. Ja, also ich finde man muss ja dazu sagen, das ist ja so ein bisschen meiner Meinung nach das Wichtigste beim Artwork im Komponententeil. Es ist wirklich eine ultra kleine Box. Ja. Also das ist wirklich, man muss sich das vorstellen, wie so eine Verpackung von einem Skat-Kartenspiel eigentlich, vielleicht ein bisschen breiter. Aber ansonsten, ne, da sind, können wir gleich mal auf die Anzahl zu sprechen, kommen ein paar Karten drin und drei runde Tokens aus Holz. Und das, also im Prinzip kannst du das in deine Hosentasche stecken. Ne? Also es ist nicht größer als eine Zigarettenpackung im Prinzip. Und ich finde, das ist schon unique, finde ich, gerade jetzt auch für das Spiel.
Ja, vor allen Dingen auch in einem Spiel mit dem Umfang an Spielspaß und auch an Spieldauer. Also viele kleine Spiele kennt man ja, wo dann so 10-Minuten-Runden oder so funktionieren. Und es ist schon gar nicht so oft, dass man ein Spiel mit einem gewissen Inhalt in der Größe findet, finde ich. Und wir haben jetzt, du hast jetzt gesagt, die Kartenanzahl und alles, vielleicht nochmal drauf eingehen, wir haben also wirklich nur Karten und 3 Tokens. 51 Karten und 3 Tokens. Und das war's. Das sind dann Schiffe, Aktionskarten, Gegnerkarten in verschiedenen Formen und Variationen. Aber nur ein Kartenspiel.
Es ist mal wieder soweit. Ja, und die Anleitung natürlich noch. Die ist natürlich auch noch in der Box. Aber ja, dadurch, dass es natürlich halt nur Karten sind, du hast gerade gesagt, 51 Stück, mehr oder weniger nicht mehr als ein Pokerset. Und dann halt die 3 Tokens noch rein, die Anleitung rein. Dementsprechend, ich finde, das ist schon ein USP von dem Spiel, dass, wie gesagt, du steckst es in deine Hosentasche und kannst es im Prinzip transportieren. Und das ist ja schon auch häufig so ein Kriterium, gerade wenn du, keine Ahnung, auf Reisen bist, im Urlaub bist. Du kannst es im Prinzip im Flugzeug spielen, in der Bahn spielen. Und es nimmt halt absolut keinen Platz weg. Das ist natürlich schon ein großer Pluspunkt.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade die Anleitung angesprochen. Wir kommen nicht drum herum, wir müssen leider über die Anleitung sprechen.
Leider.
Ja, es tut mir ja so leid, weil wir waren ja auch im Kontakt mit den Leuten von Boardgame Raccoon und die sind sich ja dessen auch selber bewusst und da passiert ja auch gerade ein bisschen was diese Anleitung angeht. Die wird gerade überarbeitet und wird neu geprintet und wenn ihr das Spiel schon besitzt, hast du mir gerade noch vor der Aufnahme gesagt, kann man diese Anleitung dann auch in der jeweils aktuelleren Form auf der Seite von Boardgame Raccoon runterladen.
Ja, genau. Wir waren ja jetzt relativ stetig auch im Austausch mit dem Benny von Boardgame Raccoon, der ja auch der Designer der ganzen Spiele ist und die besagte One-Man-Show. Super netter Kontakt und echt ein super netter, cooler Typ meiner Meinung nach. Und ja, der ist, glaube ich, selber auch nicht zufrieden mit der Anleitung. Ich glaube, das ist was er auch relativ transparent macht, egal ob das jetzt auf BGG ist oder ja auch jetzt in den Gesprächen mit uns. Und hat auch schon gesagt, das war nämlich meine Frage an ihn auch, ob er irgendwie an der Second Edition arbeitet oder an einem ja, überarbeiteten Regelwerk. Weil wenn ich eine Schwäche des Spiels nennen müsste, dann ist es halt definitiv das Regelwerk. Weil ansonsten funktioniert es schon echt gut. Und nur um das ja, schon mal so ein bisschen zu spoilern, aber das Regelwerk ist halt wirklich nicht gut. Man hat da so ein bisschen entgegengewirkt mit YouTube-Videos. Da können wir ja gleich nochmal kurz drüber sprechen, wie das funktioniert hat. Aber ja, wie du gesagt hast, da ist ein neues Regelwerk in der Mache schon oder im Druck sogar schon, glaube ich. Und das wird dann meistens als PDF dann auf der Internetseite von Boardgame Raccoon, die werden wir definitiv in die Shownotes hauen, genau wie den Link zum Shop, wo ihr die Spiele kaufen könnt. Und dann könnt ihr da auch das abgedatete Regelwerk dann auch euch runterladen, falls ihr das Spiel schon habt. Und ich gehe davon aus, dass wenn das Spiel nochmal neu gedruckt wird, dass da eben auch das neue Regelwerk drin sein wird.
Ja. Ich frage, habe mich, während wir es so gespielt haben oder reingelesen haben oder angefangen haben, habe ich mich so gefragt, ob man wirklich, um ein Regelwerk zu machen, was so klein ist, dass es in diese Schachtel reinpasst, was ja die Voraussetzung ist, ob man da diesen in Kauf genommen hat, dass es halt so ist, wie es ist, was ich schade fände, weil dann wäre vielleicht mein klarer Hinweis, sowas lieber sein zu lassen und gleich mit einem QR-Code oder sowas zu arbeiten.
Ja. Ja, wir hatten das ja zum Beispiel auch bei Total Party Kill, ne, TPK, wo ja auch ein Barcode mehr oder weniger auf der Verpackung oder auf der spanischen Anleitung war es, glaube ich, war, den du halt gescannt hast und dann hast du den Link zur Anleitung bekommen. Ja, es ist natürlich schwierig, weil die Anleitung halt noch kleiner ist sogar als die Karten selbst und die Schriftgröße ist aber nicht kleiner, was ja wiederum gut ist, weil es halt, ne, du hast gesagt, gut lesbar. Aber das sorgt natürlich dafür, dass auf jeder Seite der Anleitung halt irgendwie nur, du hast es ja gelesen, vorhin 2-3 Sätze sind maximal. Ja. Das führt natürlich dazu, dass man super viel blättern muss, weil die Anleitung hat 52 Seiten. Das ist schon absurd für doch das ja ein relativ kleines Spiel. Aber eben halt unter der Prämisse, dass es halt ja trotzdem relativ groß geschrieben ist, aber das Regelwerk von der Größe her nicht mal eine normale Spielkarte hat, sondern sogar noch deutlich kleiner ist.
Ja.
Ja. Ja, jetzt habe ich eben schon die YouTube-Videos angesprochen. Die haben wir ja auch genutzt, um so ein bisschen besser in das Spiel reinzukommen. Vielleicht möchtest du mal unsere Erfahrungen sagen oder würdest du das in dem Gameplay-Teil machen?
Nee, können wir jetzt ruhig. Also wir haben ein Tutorial dabei, darauf können wir im Gameplay-Teil eingehen.
Ja.
Aber es gibt zum Beispiel dann ein Video über eine Auspack an, also so ein First-Impression-Video und vor allen Dingen ein Let's-Play-Video. Und dieses Let's-Play-Video behandelt halt dann dieses Tutorial als Durchspielvariante, der man zugucken kann. Was es deutlich sinniger macht oder was man deutlich besser verstehen kann, als es zu lesen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei all dem, was ich so in den letzten Jahren mittlerweile an YouTube-Videos, Let's-Play-Videos, Erklärvideos gesehen habe, gehört das echt zu den besten, die ich da bislang gesehen habe. Tonqualität, Bild und Schnitt und auch Erklärung, das hat wirklich Hand und Fuß und man kommt damit deutlich besser rein.
Ja, wir hatten ja jetzt gerade auch in den letzten Wochen auch immer mal wieder uns andere Podcasts angehört und so, und ohne da jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Ne? Das ist ja auch also ich denke zum gewissen Teil auch ein Talent, was man braucht, um halt nicht die ganze Zeit da und so und halt so ein bisschen flüssig reden zu können. Und das kann der Benny halt meiner Meinung nach sehr gut und deswegen ist, wie du sagst, ich finde das auch die beiden Videos, die wir jetzt geguckt haben, haben den Einstieg ins Spiel doch sehr erleichtert, auch wenn sie nicht alle Fragen beantwortet haben. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, es sind natürlich noch Fragen offen geblieben. Dann haben wir uns halt rangesetzt und haben halt einfach mal angefangen, es zu spielen und hatten halt nebenbei Kontakt zum Benny und sind auch durchs BGG-Forum gegangen. Da gibt es ein FAQ, was aber ein bisschen mühselig ist, durchzusuchen, muss man ganz ehrlich sagen, weil das halt eine Forensammlung ist, also ein Forum, in dem immer wieder Fragen gestellt, Fragen beantwortet sind. Das macht es halt nicht so einfacher.
Ja, genau. Das war auch noch eine Empfehlung, die ich ihm gegeben hatte, jetzt schon, als wir getextet haben, so ein bisschen, dass, glaube ich, so eine Zusammenfassung aller Fragen, die halt regelmäßig gestellt wurden, über den Boardgame-Geek-Thread, den werden wir ja vielleicht auch mal in die Shownotes knallen, und halt in Kombination mit Fragen, die ihr halt wahrscheinlich sonst noch so kriegt, wie von uns, du liest zum Beispiel. Ich meine, das war ja für uns auch ein Luxusding wieder, ne, ich habe ihm halt einfach die Fragen und die Karten und so per Nachricht geschickt und er hat uns mehr oder weniger direkt geantwortet. Also da auch nochmal ein großes Dankeschön. Hat uns natürlich den flüssigeren Spielfluss relativ schnell ermöglicht. Ne?
Auf jeden Fall.
gibt noch einen Punkt, den ich gerne noch ansprechen wollte, der mir so ein bisschen gefehlt hat, glaube ich. Weil wir hatten jetzt vorhin ja auch schon kurz über die Ikonografie so ein bisschen gesprochen. Und die auf der Rückseite des Regelhefts sind ja alle Icons abgebildet und was sie bedeuten. Das halt einfach nochmal jeweils auf 3 Karten gedruckt, für jeden Spieler eine, hätte glaube ich auch nochmal geholfen, dass halt jeder Spieler so eine Karte vor sich liegen kann, wo er halt genau sieht, okay, das sind die Icons, weil was ist so passiert, entweder ich habe dich die ganze Zeit gefragt, weil das Ding vor dir lag, oder wir haben es hin und her gereicht, weil es sind schon, also ich müsste jetzt mal raten, roundabout 30 unterschiedliche Items auf 50 verschiedenen Karten, ne? Und teilweise halt auf den Karten natürlich auch bis zu 10 verschiedene Items, Icons teilweise. Und das halt auf eine Karte gedruckt, hätte ich, glaube ich, noch, würde ich, glaube ich, noch charmant finden. Aber auch wieder meckern auf hohem Niveau, ne?
Ja, ich werde dann im Gameplay-Teil noch ein paar Kartendruckideen kommen. Also, wenn es nach mir geht, müssten wir hier so, ja, noch 10 zusätzliche Karten dazu machen.
Okay, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
Gameplay und Mechaniken. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über diese Story gesprochen und es erschöpft sich im Grunde auch mit diesem Satz, den wir gesagt haben. Wir sind Pizzaboten im Weltall. Es wird nicht so richtig, also ich könnte jetzt nicht von einer großartigen Story reden, sondern es wird halt dieses Setting gegeben und das Tutorial liefert so ein bisschen eine kleine Geschichte, aber darüber hinaus dann nicht mehr. Und ich weiß nicht, soll ich schon mal darauf eingehen, wie ich das finde, oder wollen wir erstmal mit dem Gameplay-Loop weitermachen?
Nö, lass ruhig darüber sprechen, wie du es findest.
Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich so schade, weil man ein unfassbar tolles Setting hat, das super witzig ist und dann man da richtig krasse Möglichkeiten verschenkt. Und jetzt kommen wir schon zu meinen Ideen mit den Karten.
Okay.
Ja, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn du jetzt einfach für jedes dieser Schiffe zum Beispiel oder zu verschiedenen Endbossen einfach noch so eine kleine Storykarte dazu machen würdest, mit ein bisschen Flufftext drauf, und du musst es ja nicht als Kampagne zusammenfummeln, aber dass du einfach so ein bisschen sagst, warum wir das, einfach so eine lustige Geschichte drum spinnen würdest, warum wir das jetzt passiert oder warum wir mit dem Schiff unterwegs sind, oder vielleicht sogar das aufsteigend diese 3 Schiffe miteinander verbinden würdest, dass, weiß nicht, die letzten Auslieferungen waren so erfolgreich, oh bla bla bla. Es muss ja nicht viel sein. Aber einfach mal so eine witzige Geschichte noch drumherum würde die Immersion halt unfassbar erhöhen.
Ja. Gebe ich dir recht, es ist natürlich eher ein mechanisch getriebenes Spiel als ein storygetriebenes Spiel. Aber das ist natürlich dann auch, klar, du hast jetzt gesagt, ne, irgendwie noch ein paar Karten mehr. Da ist dann immer so die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Und irgendwann ist dann die Box 3-mal so groß. Ja, wir hatten ja jetzt auch Grim World besprochen, wo es ja auch irgendwie angefangen hat mit 50 Karten. Am Ende waren es über 500. Das sehe ich jetzt hier natürlich nicht, aber trotzdem ist es dann natürlich auch irgendwann eine Kostenfrage, was dann die Boxgröße angeht und alles, was dazu gehört. Aber ja, klar, es ist jetzt von der Story her natürlich schon sehr runtergedampft. Aber du hast jetzt eben auch das Setting ja schon angesprochen. Das ist natürlich schon sehr unverbraucht. Ne? Ich finde das schon. Das
ist super.
Ich finde das auch echt cool. Ja, gerade so dieses. Ich finde das einfach so. Ja, so frisch und, keine Ahnung, Pizza ausliefern im Weltraum, ja, wer kennt es nicht? Das ist schon, also von der Prämisse her und von dem Setting her insgesamt, finde ich einfach ein cooles Thema, was es so, glaube ich, in der Art vorher noch nicht gegeben hat.
Ja, und man merkt ja, dass sie zwischendrin auf vielen Karten ja auch sehr witzige Ideen haben. Also kann ich mir vorstellen, wenn du das noch einfach mit so einer skurrilen Geschichte verbindest, dass das ein großer Lacher an so einem Abendtisch werden könnte. Dann wären wir jetzt beim Gameplay-Loop.
Oh je. Ich versuch's mal, ja.
Okay.
Also, prinzipiell möchte ich da jetzt gar nicht so sehr ins fiddelige Kleindetail gehen, aber die Prämisse ist quasi, dass man sich am Anfang des Spiels erstmal aussucht, welches von den 3 im Spiel befindlichen Schiffen man steuern möchte. Da gibt's, wie gesagt, 3 verschiedene, die sind jeweils auf 2, also sind insgesamt auf 2 Karten. Eins ist quasi 2 Karten zusammengelegt, das ist dann so das komplexeste Schiff, würde ich mal sagen. Das sucht man sich am Anfang aus, dann basierend darauf wird getriggert, welche, ja, dann da mischt man die Sektoren, durch die man fliegt, da gibt es, ich habe so 15, 20 verschiedene, die mischt man, sucht sich eben aus, basierend auf dem Schwierigkeitsgrad, den man spielt, welche man durchfliegen möchte oder welchen man durchfliegen muss, um das Szenario zu packen. Und dann kriegt jeder noch 5 Karten basierend auf dem Schiff. Also das heißt, das Schiff triggert auch genau, welche Karten, also es sind nochmal 30 unterschiedliche Karten, würde ich sagen. Und von den 30 unterschiedlichen Karten, da steht halt immer noch ein Begriff drauf, ob das jetzt, keine Ahnung, Küche oder Labor oder sowas. Und diese Begriffe auf den Karten, die werden getriggert durch das Schiff, was du aussuchst. Und die werden dann zusammengemischt und jeder kriegt dann 5 Karten. Und dann geht es im Prinzip, ja, relativ, ne, um mal so ein bisschen kryptisch zu bleiben, man durchquert oder man muss quasi die Sektoren durchqueren, um dann am Ende die Pizza auszuliefern. Ja, und je nach Schwierigkeitsgrad hat man eine bestimmte Anzahl an Sektoren, das ist dann zwischen 3 und 7, würde ich mal sagen, ungefähr, je nach Schwierigkeitsgrad. Dann versucht man eben mit seinen Karten die Sektoren irgendwie zu durchqueren. Wie das funktioniert, werden wir ja detaillierter nochmal drüber sprechen. Ja, und am Ende hat man nochmal wie so ein, ja, nennen wir es mal Endboss, den man dann noch bezwingen muss, um dann am Ende erfolgreich die Pizza ausgeliefert zu haben, ohne dass das Schiff zerstört ist und ohne dass die Pizza schlecht geworden ist.
Ja. Auch so eine witzige Idee, dass du halt diese 2 Stufen hast, einmal der Schiffsschaden und dann, dass die Pizza Schaden nimmt. Also ich werde das wahrscheinlich heute häufiger sagen, aber ich fand das an vielen Stellen echt so saulustig. Aber gut, wir haben jetzt 6,5 Stunden knapp gespielt. Wir haben, hast du schon mal gesagt, alles gesehen. Wir haben jeden Boss gespielt, wir haben jedes Schiff gespielt und wir haben auch die verschiedensten Schwierigkeitsstufen gespielt. Dann würde ich mal sagen, was hältst du davon, wenn wir mit Schwierigkeit anfangen? Oder wollen wir das später machen?
Ja, vielleicht, ich finde Schwierigkeit eigentlich ganz gut, und weil mein erster Punkt wäre Tutorial gewesen.
Okay.
Und das passt ja eigentlich ganz gut, die Kombination, oder?
Auf jeden Fall. Dann das Tutorial. Auf der Rückseite von den Bossen werden 3 Sonderszenarien sozusagen angegeben, mit denen man in das Spiel eingeführt wird. Und es ist eine ganz witzige Geschichte. Man sammelt in dem Tutorial erstmal Zutaten für die Pizza, um dann, wenn man diese Zutaten gesammelt hat, in ein Auslieferspiel überzugehen. Fände ich an sich, um ein Tutorial einzubinden, eine richtig coole Idee. Hab mich aber auch gefragt, wenn wir schon ein Tutorial machen, dann werde ich es mehr an die Hand nehmen, mehr Schritt für Schritt für den neuen Spieler sozusagen, hätte ich deutlich besser gefunden. Weil am Ende wird einem gesagt, ja, das ist deine Zusammenstellung für das Tutorial und spiele jetzt erstmal diese 3 einfachen, ja, Sektoren, wenn man sie so nennen möchte, die auch immersiv Sinn machen, die auch diese verschiedenen Varianten von Sektoren, die vorkommen können, immersiv gut erklären. Also wir müssen zum Planeten hinfliegen, wo wir die Eier sammeln müssen, müssen dort die Eier sammeln. Und auf dem Rückflug war unter den Eiern ein Alien-Ei, was uns dann bedroht. Das sind so diese 3 Hauptkategorien: Bedrohung, vor Ort etwas erledigen, aus dem wir nicht fliehen können, und hinreisen zu etwas, was man auch schneller machen kann. Das sind so diese 3 Grundsettings, die man in den Sektoren haben kann. Das wird super in diesem Tutorial aufgegriffen, aber man wird viel zu wenig an die Hand genommen, finde ich. Es wird dann viel zu sehr vorausgesetzt, dass man es basierend auf diesem Setting ganz gut schafft, reinzukommen. Und da verfehlt das Tutorial für mein Empfinden so ein bisschen den Zweck.
Aber würdest du sagen, dass das ein Problem des Tutorials ist oder ein Problem des Regelhefts?
Ich würde sagen, durchaus das Regelheft, gar keine Frage.
Ja, ist nämlich auch, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil das wird ja so ein bisschen aufgeweicht mit dem Video, was es ja gibt. Das ist ja zum einen, wo so ein bisschen der Aufbau und die Regeln so ein bisschen erklärt werden. Das zweite Video geht ja dann so ein bisschen in, ja, ein Let's Play, sage ich mal, des Tutorials. Und da, ja, wie gesagt, da können wir ja auch mal den Link zu den beiden Videos vom Boardgame Raccoon Channel auf YouTube einfach mal in die Shownotes hauen. Weil da muss ich dann sagen, wir haben ja erst die Anleitung gelesen, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen doch das Video gucken. Und das hat doch schon geholfen, glaube ich, dass wir relativ schnell dann gecheckt haben, okay, so funktioniert das, ach so funktioniert das, okay. Ne, und das ist ja so ein bisschen, wir werden ja jetzt nicht immer wieder auf die Anleitung zurückkommen, aber ich glaube schon, dass das Tutorial eigentlich seinen Zweck erfüllt, wenn es halt in der Anleitung einfach besser beschrieben wäre. Oder wenn du es, ne, du hast ja vorhin gesagt, ein paar zusätzliche Karten, es könnte ja auch auf einer Karte hin- und Rückseite beschrieben sein, ne?
Klar.
Ja, von daher, das Video hilft da schon enorm, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Ich muss, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat man kein Video verfügbar, aber wann hat man das nicht? Ja. Im Grunde, ich habe gerade so gedacht, wenn man am Strand sitzt und das Spiel, gerade weil es ja so klein ist, bietet sich's ja auch an, um es mitzunehmen. vielleicht in manchen ausländischen Regionen, wo man dann keine Internetverbindung auf dem Mobilgerät hat oder so, aber ansonsten hat man ja auch überall Online-Verbindungen möglich, sodass man sich ein Video nochmal angucken könnte.
Ja, eben, denke ich halt auch. Ja.
Dann gehen wir weiter zur generellen Schwierigkeit über die Schwierigkeitsstufen hinweg. Also wir haben, wie viele sind es? Fünf, ne? Fünf Schwierigkeitsstufen?
Ja.
Fünf Schwierigkeitsstufen und die sind auch da wieder sauwitzig gemacht. Es geht los mit Salat, zweite Stufe ist dann Pizza, Brötchen, dann Familienpizza und so weiter. Also sehr lustig gemacht. Und das, was, wie das Balancing der Schwierigkeiten läuft, ist, indem man mehr Sektoren, sowohl von den einfachen Sektoren als auch von den schwierigen Sektoren hat. Und da würde mich auch deine Meinung interessieren, weil ich hatte das Gefühl, dass die grobe, also die bloße Anzahl an Sektoren jetzt nicht wirklich die Schwierigkeit des Spiels bestimmt.
Ja, nee, sehe ich genauso. Wir hatten ja auch während unserer Spielerlebnisse heute immer wieder auch drüber diskutiert, so ist es jetzt wirklich ein Problem, ob ich jetzt durch 3 oder 7 Sektoren muss? Und ich würde sagen, nein, weil am Ende ist es halt schon mehr more of the same und nicht wirklich neue Herausforderungen. Ja, ich glaube, dass was hier halt Sinn machen würde, ist halt, dass man vielleicht nochmal, weil es gibt ja 2 Schwierigkeitsgrade, sage ich mal, der Sektoren. Es wäre natürlich schon deutlich knackiger, wenn du zum Beispiel statt durch 7 leichte und dann durch 6 schwere, dass du 2x durch 7 schwere musst zum Beispiel oder so, ne, dass man da vielleicht nochmal eine Schwierigkeit was hätte machen können, aber so prinzipiell ist, also das zieht das Spiel natürlich deutlich in die Länge, das heißt, man hat eine viel längere Spielerfahrung, was natürlich zu einer, ja, es generiert schon eine Story auch, so eben so ein bisschen Emergent Storytelling, aber ich finde jetzt nicht, dass die Schwierigkeitsgrade dazu geführt haben, dass irgendwie, dass es sich viel schwerer angefühlt hat.
Nee, fand ich halt auch nicht. Was es gemacht hat, ist, dass es dafür gesorgt hat, dass Glücksprobleme oder eine Swinginess, wie du es immer nennst, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sich erhöht. Und das wäre vielleicht auch so ein nächster Punkt, auf den wir eingehen könnten. Das wäre so diese Swinginess, weil im Gegensatz zu schwieriger oder leichter hatte ich eher das Gefühl, es gibt Situationen oder Szenarien, die man sich da erspielt, die dafür sorgen, dass man in der Sackgasse landet. Und das nicht unbedingt, weil es schwer ist, sondern weil man an einer Situation landet, in der man einfach nicht weiterkommt, weil man keine Karten ziehen kann, weil man keine vernünftigen Aktionen machen kann. Und wenn du natürlich, ich habe gerade mal geguckt, in der einfachsten Variante haben wir insgesamt mit schwierigen und leichten haben wir 7 Sektoren und in der schwersten Variante haben wir 14 Sektoren. Das heißt, die Schwierigkeit, die du eigentlich erzeugst oder gefühlt für mich erzeugst, ist, dass du die Wahrscheinlichkeit nur erhöhst, in diese Situation zu kommen, dass du scheiterst.
Ja.
Und das finde ich halt auch keine geschickte Variante.
Ja, da würde ich dir komplett recht geben, weil was ja im Prinzip passiert ist, wie du sagst, du ziehst halt deutlich mehr von diesen Sektoren, was eigentlich nur dazu führt, wie du sagst, richtigerweise, dass wir hatten das ja, glaube ich, in dem relativ einfachen Schwierigkeitsgrad direkt schon, dass wir direkt am Anfang Probleme hatten, nicht genügend Karten zu haben, weil man am Anfang zu zweit immer nur 5 Karten hat, auf der Hand hat. Und dann ist es halt oft noch so, dass man, um Aktionen von Karten machen zu können, man Karten discarden muss. Und dann hast du halt irgendwie 2 Karten gespielt und hast nur noch eine auf der Hand. Und dann hast du eigentlich schon fast geloost, weil du eigentlich noch viel mehr Karten brauchst, auch dann, um überhaupt so einen Sektor zu durchqueren. Gerade wenn es halt einer ist, der irgendwie nicht die Symbole hat oder die Icons, die auf deinen Karten drauf sind. Und das erhöht halt die Wahrscheinlichkeit, wie du sagst, ne, dass in einem der 7, jetzt auf dem schwierigsten Schwierigkeitsmodi, in einem der 7 Sektoren, dass du halt irgendwann in dieses Problem kommst, dass du genau die falschen Karten ziehst und dann es halt nicht schaffen kannst und das fühlt sich nicht geil an.
Ja, das fühlt sich halt nicht nach schwer an. Das fühlt sich einfach nur nach, ja, wir sorgen für eine Situation, in der jeder scheitert, und zwar egal, wie er spielt an der Stelle. Mit der Einschränkung, ich habe auch gemerkt, umso länger wir gespielt haben, umso häufiger haben wir es auch geschafft, trotzdem noch irgendwie mit ein paar Kniffen oder ein paar Tricks oder irgendwie mit verschiedenen Optionen, die man ja hat, noch irgendeinen Weg zu finden. Aber es gibt wirklich Situationen, in denen kommt man nicht weiter. Dann ist es auch egal, wie man zu der Stelle gespielt hat.
Ja, ja, und da vielleicht dann direkt mal so auf diesen Punkt Glückslastigkeit einzugehen, das spielt er da auch massiv mit drauf ein. Ich finde trotzdem nicht, dass sich das irgendwie massiv glückslastig angefühlt hat, ja, also oder jetzt so richtig frustig oder so, ne? Also Und was ich auch dazu sagen muss, das hatten wir ja auch schon bei dem Clue, Roland Heist, was ja auch von Board Game Raccoon ist, oder ich weiß, dass ich damals, glaube ich, in der Folge, die wir, ich weiß gar nicht, ob wir die dann schon draußen haben jetzt, aber dass ich da auch Mage Knight mal erwähnt habe, das ist ja auch so, ne, diese, wir haben ja auch am Anfang gesagt, Thema Engine Builder. Es ist schon oft so, dass wir am Anfang gedacht haben, no way können wir diesen Sektor durchqueren mit den Karten, die wir haben. Aber dass es dann trotzdem oft Möglichkeiten noch gegeben hat, mit verschiedenen Kombinationen sich eben eine Engine aufzubauen, die es einen dann doch ermöglicht hat, über du darfst neue Karten ziehen, du darfst eine Karte discarden und eine Powerful-Aktion spielen oder was auch immer. Und ich finde, es hat dazu geführt, dass man es dann manchmal doch geschafft hat, obwohl man eigentlich gar nicht geglaubt hätte, dass man es schaffen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde, wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, dass man Situationen kommt, wie man nicht weiterkommt. Da würde ich gerne noch mal kurz über diese Sektoren generell sprechen. Ich hatte schon mal angesprochen, diese drei grundsätzlichen Möglichkeiten. Aber einfach, um noch ein paar Worte darüber zu verlieren, waren so zwei Beispiele, die mir so ein bisschen in den Kopf kommen, dass einmal so ein Asteroidenfeld, in das man einmal fliegt. Und grundsätzlich hat man, wenn man einen Sektor erledigen möchte, hat man zwei Optionen, wie man das machen kann. Man kann entweder aus dem Sektor fliehen, fliehen in Anführungsstrichen, schnell durchfliegen, dazu aktiviert man mit Energie und einem zusätzlichen Element aktiviert man seinen Antrieb und haut halt einfach ab oder fliegt schnell durch. Und man kann die Bedrohung, die es dort gibt, eliminieren. Und das finde ich super immersiv, wie sie es geschafft haben, dann zum Beispiel so eine Sachen zu machen wie einen Asteroidengürtel, den du ja nicht besiegen kannst und aus dem du dann beispielsweise fliehen musst oder durchfliegen musst, während du gleichzeitig dann andere Gegner hast, vor denen du nicht fliehen kannst und die du dann besiegen musst. Oder eine, der mir sehr im Kopf geblieben war diese Piraten, die Pizza-Piraten, die man dann bestechen kann, indem man ihnen ein Stück Pizza gibt, was dann den Pizzawert verringert. Und es sind so viele lustige und nette Ideen, die einen auch so reingeholt haben in dieses Spiel und in das Setting mehr.
Ja, ich finde, das Spiel schafft es halt auch, deutlich mehr Story zu erzählen, obwohl es eigentlich keine Story jetzt hat per se. Aber dieses Emergent Storytelling schafft es halt sehr gut und generiert dadurch Stories oder Geschichten am Tisch, die wir in vielen Storyspielen nicht hatten. Ja. Ich fange jetzt nicht wieder mit Arrydhia an, aber er musste kommen. Aber das schafft halt meiner Meinung nach Deep Space Nine ganz gut, dass du dich eigentlich immer immersiv reinversetzt fühlst und es passt halt auch alles immer gut. Die Sachen, die du machen musst, wie du es gerade beschrieben hast, mit den Piraten zum Beispiel. Und ich finde es wirklich eine große Stärke, auch die Unterschiedlichkeit der Sektoren, die es gibt und die verschiedenen Möglichkeiten, die du hast. Dann hast du irgendwie eine Tankstelle oder so, wo du deine Karte discarden kannst und kannst dann wieder auftanken und neue Karten quasi wieder zurück in dein Deck holen und so. Ich finde, es klappt alles immersiv sehr gut und macht thematisch halt alles extrem viel Sinn.
Ja, oder so die Raumreparaturstation, wo du dann auch eine Karte abgeben kannst, kannst dein Schiff wieder reparieren und so Geschichten. Das war echt, hat super funktioniert.
Ja. Ja, und jetzt haben wir ja über die Sektoren ein bisschen gesprochen. Jetzt können wir vielleicht da ganz kurz mal über die drei verschiedenen Schiffe sprechen, die es gibt. Die sind ja auch schon deutlich unterschiedlich zueinander. Und man muss sich das so vorstellen, dass da eben auch ein Schiff auf jeder Karte drauf ist. Bei einem Schiff ist eine Kombination aus zwei Karten. Und jedes Schiff hat quasi zwei verschiedene Tracks, auf die du quasi die, nennen wir es mal Lebenspunktezahl, trackst mit so einem Token, den du dann von rechts nach links schiebst, wenn immer du einen Schaden nimmst. Und du hast den Pizza-Track.
Ja.
Und im Pizza-Track ist es quasi so, dass du, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, ne, du kannst zum Beispiel Pizza ausgeben, in Anführungszeichen, wenn du die Piraten bestechen willst, dass sie dich durchlassen. Oder Pizza wird halt schlecht, wenn du zu lange brauchst oder so. Und ich finde, das klappt halt auch immersiv extrem gut. Und Ziel ist es halt, ne, wir haben jetzt gar nicht über das Ziel des Spiels am Anfang gesprochen, aber Ziel ist es halt, dass weder der Schadenspunkte-Track noch der Pizza-Track quasi aus der Karte rausmoven. Und bis man halt den letzten Sektor durchquert hat, damit man die Pizza noch ausliefern kann mit einem Schiff, was halt noch ganz ist.
Genau. Und diese Schiffe, du hast es vorhin so ein bisschen schon erklärt und das fand ich einen unfassbar cool gemachten Move. Diese Schiffe selbst, die haben ein jeweils eigenes Kartendeck, was man über so ein sehr modulares Deck erzeugt. Du hattest schon beschrieben, die haben verschiedene Begriffe auf diesen Karten und ein Schiff sagt dir dann, welche Decks oder welche Teildecks du zusammen zu einem Schiffsdeck zusammenstellen musst. Und ich fand das einfach sensationell, weil das wirklich dazu geführt hat, dass du nicht nur, ja, du hast verschiedene Lebenspunkte auf den Schiffen oder Du hast sogar noch eine eigene Mechanik teilweise auf den Schiffen, sondern du hast tatsächlich auch ein eigenes Deck. Und korrigier mich, wenn du das anders siehst, aber ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass sich die Schiffe anders spielen.
Ja, komplett. Also nicht nur das Gefühl, dass sie sich anders spielen, sondern dass die Karten, die basierend auf der Schiffkarte in dein Deck kommen oder auch in den Nachziehstapel, dass die halt auch noch immersiv zu den Schiffen jeweils passen. Und das finde ich schon krass, dass es hier der Board Game Raccoon geschafft hat mit doch relativ wenig Karten, ja 50 Stück und basierend auf den Karten von den Stationen ja eben auch nur 30, dass es trotzdem geschafft wurde, hier eine Immersion zu schaffen mit der Zuordnung der verschiedenen Keywords zu den Schiffen.
Ja, da hast du beispielsweise, vielleicht einfach ganz abstrakt, du hast halt dann Schiffe, auf denen mehr Köche sind und deswegen es nicht so schnell sein muss, weil du die Pizza dann frisch kochen kannst, sozusagen in Anführungsstrichen. Und du hast andere Schiffe, die dann besonders schnell sind, die haben dann viel Energie oder Schiffe, die besonders stark sind oder ein Schiff, das besonders stark ist, wo du viel Angriffskraft oder viel Raketentechnik drauf hast. Und das spielt sich wirklich komplett anders. Das fand ich faszinierend.
Ja, absolut. Ja, jetzt haben wir über zwei der drei wichtigen Kartentypen gesprochen. Vielleicht können wir auch kurz über die Stationen sprechen. Das ist ja so der letzte Kartentyp. Das ist ja mehr oder weniger dein Handkartendeck quasi, ne? Das wird generiert aus den Stationskarten. Das sind Stationen auf deinem Schiff, die du dann eben spielen musst, um irgendwie zu schaffen, durch die Sektoren zu sneaken. Und auf den Stationskarten sind halt verschiedene Icons drauf, die du dann dadurch generieren kannst. Da kannst du auch ganz gute, ja, Engines, habe ich jetzt schon gesagt, ein paar Mal ganz gute Kombinationen aufbauen, dass das eine das andere triggert. Du musst halt Navigationswerte aufleveln, um durch einen Sektor zu kommen. Manchmal brauchst du Antrieb, manchmal brauchst du ein Schild, manchmal brauchst du irgendwie Technik. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Das ist ja auch die Anzahl der Icons, die ich vorhin gesagt habe. Deswegen sind es ja auch so viele. Und da würde mich mal interessieren, wie du das so fandest, so von diesem Gameplay-Loop, weil du ja wir hatten ja jetzt in einem Zweispielerspiel jeder 5 Karten und mussten ja quasi immer so ein bisschen gucken, okay, wer spielt jetzt welche Karte, weil du spielst sie ja in so einer Reihe aus. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das kurz erklären, wie du es fandest.
Ja, vielleicht ganz kurz, dass sich Leute das vorstellen können. Also, wenn man in einem Sektor ist, gibt dieser Sektor an, wie viele Karten in einer Reihe gespielt werden können. Und wenn diese Reihe voll ist, erleidet man einen Schaden oder es passiert irgendwas und dann rutscht es in die nächste Reihe und man eröffnet die nächste Reihe, in die man Karten spielt. Und was dann passiert, ist, dass man sich so seine Karten anguckt und so anguckt, die vordergründigste Variante, die passieren kann, ist, man hat direkt Icons, die man erfüllen muss und hat die entsprechenden Karten auf der Hand, spielt sie aus, löst das Rätsel und kommt weiter. Und dann gibt's so puzzeligere Sachen. Und das trifft dann natürlich genau mit uns auf die richtigen Spieler, wo man dann anfangen kann, dieses Icon. Oder wenn ich Energie spiele, dann habe ich hier eine Karte, mit der kann ich durch Energie ein Schild erhöhen. Und dann habe ich hier eine Karte, mit der kann ich Schilde verdoppeln. Und dann habe ich hier eine Karte, da kann ich dann aus den Schilden Energie erschaffen. Und so fängt man an, sich da eine Kette zusammenzubauen, was tatsächlich auch passiert ist, weil wir natürlich auch dann wirklich durchoptimieren und dann wirklich da sitzen und uns überlegen und ein bisschen rumpuzzeln. Und er hat schon sau Spaß gemacht, oder?
Ja, nee, definitiv. Das ist so auf der einen Seite schon extrem viel Spaß gemacht. Ne, deswegen finde ich den Vergleich zu Mage Knight gar nicht so schlecht, weil du da ja auch so deine 5, 6, 7 Handkarten hast und du eine obere Aktion hast, eine untere Aktion, die du mit Mana irgendwie noch verbessern kannst und dann kannst du eine Karte mit einer oberen Aktion spielen, die den Mana gibt, die dir eine andere Karte die untere Aktion gibt und umgekehrt. Ne, da gibt es also ganz viele verschiedene Optionsmöglichkeiten. So generell dieses Modell finde ich halt immer extrem charmant. Generell, ich habe ja jetzt schon häufiger gesagt, auch in unseren Review-Folgen, dass ich ein sehr großer Fan von einem Handkartenmanagement-Spiel bin. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, Synergien zu schaffen, Kombinationen aufzubauen und es dann noch so eine Kooperation am Tisch sich entwickelt, dann hat es ein Spiel meiner Meinung nach geschafft, da auch für mich zumindest einen Spaßfaktor zu haben. Und das bringt mich direkt zu meinem nächsten Thema, so dieses Thema Kooperation zwischen den Spielern. Und du hast zwischendurch auch immer mal wieder das Alpha-Spieler-Syndrom genannt. Ja, würde mich mal interessieren, wie du das fandest.
Das hat natürlich eine unfassbare Gefahr für Alpha-Player-Syndrom. ich habe halt, oder wir beide haben das Glück, dass wir, wenn wir zusammenspielen, das eigentlich ganz gut hinbekommen. Also wir haben es ja geschafft, uns mehr oder weniger zurückzuhalten, so ein bisschen auch unser Deck im Blick zu haben, dann eher miteinander zu reden und zu sagen, hier, ich könnte das und das erzeugen, kannst du damit was anfangen und mehr in die Richtung zu gehen. Wenn du natürlich jemanden hast, der einen Tisch dominieren oder, ja, es ist ja manchmal gar nicht wollen, sondern es unabsichtlich tut, dann hat einer keinen Spaß an diesem Tisch.
Ja, was für mich dann noch dazu kommt, ist halt dieses Analyse-Paralyse-Thema, das, du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, dieses Puzzlige, weil du halt so viele Kombinationsmöglichkeiten hast. Und wenn du dann halt zu zweit oder gar zu dritt spielst, dass halt, wenn halt einer schon relativ klar, für den klar ist, okay, ich mache halt auf jeden Fall dies und das und was kannst du machen? Und der andere halt sich irgendwie noch durchdenkt quasi, was er machen kann oder sie machen kann. Dann, also das hat schon auch bei uns manchmal zu Momenten geführt, dass du auf mich warten musstest oder umgekehrt, wo es so ein bisschen für mich dann so ein bisschen so das Warten auf dich dann war. Und dann hast du eine Aktion dann ins Spiel gebracht, was dann aber wiederum zu einer Diskussion geführt hat, meiner Meinung nach. Ja, das kann aber schon, ne, also gerade für Leute, die jetzt nicht so auf so puzzelige Spiele stehen, weil man kann das hier schon krass verkopfen, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall.
Ja, und das, ich will nicht sagen, dass das eine Schwäche des Spiels ist, aber man muss sich dessen halt schon bewusst sein, dass wenn man das halt mit mehr als Solo spielt, dass, also es dann sich schon empfiehlt, dass man sich vorher halt abspricht, so gerade auch Richtung Alpha-Spieler Gedöns, dass man sich halt bewusst ist, dass halt man zusammen die Entscheidungen trifft und halt nicht einer direkt sagt, okay, ich habe jetzt meine Karten schon in die Mitte gelegt, leg du mal, was du kannst. So funktioniert das halt kooperativ nicht.
Ja, vor allem haben wir auch beide gemerkt, also ich zumindest, ich gehe davon aus, du auch, dass man durch diese Diskussion dann plötzlich auf Dinge kommt, die man überhaupt nicht gesehen hat und die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Weil es gibt schon unglaublich viele Optionen, die man machen kann oft, wenn man nicht in dieser einen Sackgasse landet, von der wir am Anfang gesprochen haben. Und das fand ich richtig cool, weil du hast angefangen, in eine Richtung zu überlegen. Ich habe angefangen, in eine Richtung zu überlegen. Dann haben wir zusammen überlegt und dann gab sich ein ganz anderer Weg. Und dann hat man das so ein bisschen zusammen überlegt. Dann hat man überlegt, ach, nehmen wir jetzt vielleicht auch einen Schaden an, um dann in der nächsten Runde was zu machen. Und solche Sachen gehen einem halt flöten, wenn man irgendwie einen dominanten Spieler am Tisch hat.
Total. Ist definitiv so. Und ja, ich finde, man muss sich dessen halt einfach bewusst sein. Ne? Das ist halt einfach was man sich klar machen muss, dass das halt schon ein Thema sein kann. Du hast jetzt gesagt, ne, bei uns ist das halt meistens kein Thema, weil wir ja dann schon auch die Sachen schon immer ganz gut durchdiskutieren. Ich finde, was es halt hier auch noch charmant macht bei Deep Space Dine, das hatten wir jetzt ja auch bei ein paar anderen Spielen schon, wo wir es auch gut fanden. Keine Ahnung, ich erinnere mich an Slay the Spire zum Beispiel, dass man halt Karten auch parallel spielen kann. Also dass man kann dann im Prinzip sagen, es gibt keine Downtime, die gibt es aber natürlich trotzdem ein Stück weit, weil der eine dann auf den anderen warten muss, bis er sich mal ausgemehrt hat. Aber schlussendlich ist es halt schon so, und das finde ich halt immer ganz cool, dass man sich, also ich spiele zwei Karten, dann spielst du eine, dann spiele ich wieder eine oder ich spiele alle vier, das geht ja auch. Und ich finde, es führt schon auch dazu, dass man genügend Kooperation am Tisch hat.
Ja. Wir hätten noch ein Thema mit Entwicklung des Kartendecks.
Ja, ich habe es tatsächlich Deckbuilding bei mir auch genannt, ja.
Es ist, man muss natürlich fair sein, also 15 Euro Kartenspiel, 51 Karten, wir haben jetzt kein Deckbuilding à la Slay the Spire zum Beispiel oder noch ganz andere Kandidaten.
Ja.
Wir haben die Option, wenn, also ich habe die zwei Wege beschrieben, wie wir einen Sektor durchqueren können, wenn wir nicht aus dem Sektor in Anführungsstrichen fliehen, sondern wenn wir die Gefahr bewältigen, die dort vorherrscht, dann haben wir die Option, eine Karte abzudaten. Und das bedeutet, auf der Rückseite der Karte ist eine stärkere Variante davon. Und dann hat man so seine Karten vor sich liegen und kann sich dann eine von den Karten, entweder von mir oder von dir, oder wenn man zu dritt spielt, von einem der drei Spieler, kann man sich diese Karte überlegen und kann sie updaten. Und da waren teilweise wirklich Sachen dabei, die Karten deutlich mächtiger gemacht haben. Und manchmal aber auch Sachen, wo man schon fast darauf hätte verzichten können, das zu machen.
Ja, auch da kam es halt immer wieder drauf an, welche Karten man gerade auf der Hand hatte, ne? Weil manchmal hattest du irgendwie 5 Karten, wo es bei allen Sinn gemacht hätte, die zu upgraden, und ich keine. Manchmal war es umgekehrt, manchmal hatten wir beide keine.
Ja.
Das war ja schon auch ab und zu mal, das ist natürlich auch wieder dieses, ne, Swinginess, dieser Faktor, dass man halt random die Karten zieht. Ich habe es jetzt bei mir tatsächlich eher Deck-Tuning genannt, weil ja wirklich eher du deine existierenden Karten aufbesserst und nicht neue Karten dazu holst. Ja, ich glaube, das wäre noch so ein Punkt, den hätte ich spannend gefunden, wenn man halt irgendwie was schafft, dass man nochmal die Möglichkeit hat, sich aus den Karten, die eben nicht im Deck sind, vielleicht nochmal eine aussuchen darf, die man dann ins Deck dazu holt, weil die kommen ja auch immer wieder. Es sind ja wirklich auch nicht so viele, weil, also man muss sich das wirklich vorstellen, dass für jedes Schiff, wenn man da irgendwie 7 Sektoren durchfliegt und dann nochmal 3 und dann noch den Endboss, dann spielt man ja auch wirklich 6-7 Mal durch dieses Stationendeck des Schiffs. Und da vielleicht noch so 1-2 Karten immer mal die Möglichkeit zu haben. Und wenn es nur ist, wenn man einmal durch die leichten Stationen gespielt sich hat und dann einmal durch die schweren, dass man da nochmal vielleicht sich eine Karte dazu holt, um sein Deck wirklich auch zu verbessern und vielleicht eine sogar rauszuschmeißen oder so, hätte ich, glaube ich, cool gefunden.
Und hier sehe ich auch einen der großen Ansätze für irgendwelche Erweiterungen oder für Zusatzmaterial. Also nicht nur, und deswegen bin ich dem ein bisschen kritisch gegenüber, nicht nur neue Sektoren oder neue Bosse, weil da bin ich weiterhin der Überzeugung, dass halt das zu mehr zu machen oder anders zu machen jetzt nicht so den krassen Impact hat im Spiel, aber halt wirklich auch mit anderen Karten, mit vielleicht zusätzlichen Modulen könnte man ja auch machen oder tatsächlich auch mit anderen Schiffen, das wäre die krasseste Variante für zusätzliches Material, dass man da halt wirklich den Wiederspielwert nochmal deutlich erhöhen kann.
Ja.
Wiederspielwert. Was eine Überleitung. Ich bin heute aber auch wirklich
bisschen in Form heute.
Unfassbar. Wie würdest du die Wiederspielbarkeit finden?
Ja, es ist so wie bei vielen Spielen, die wir jetzt in letzter Zeit gespielt haben. Ich finde es generell, also ist natürlich schon die Stärke, dass wenn du es mal kannst und von den Regeln her im Kopf hast, ist es natürlich super schnell auf den Tisch gebracht und also könnte ich mir auch dann durchaus vorstellen, in anderen Spielkonstellationen öfters nochmal zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit dir nochmal ganz jetzt super viel spielen würde. Trotzdem, keine Ahnung, wenn du jetzt im Flugzeug sitzt zusammen, hast halt den Tisch in der Mitte frei, das würde ja fast schon reichen vom Platz her. Ja. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Das ist halt einfach dieses, dadurch, dass die Verpackung so klein ist und du das in deine Hosentasche stecken kannst, dafür könnte ich es mir schon ganz gut vorstellen, ja. Aber so prinzipiell, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, hätte ich es, glaube ich, cool gefunden, noch 1-2 Schiffe mehr, vielleicht noch ein bisschen mehr verschiedene Sektoren dabei, vielleicht sogar auch verschiedene Level der Sektoren, ne, vielleicht auch verschiedene Szenarien nochmal, die das Ganze auch noch ein bisschen schwieriger machen und so. Aber prinzipiell, finde ich, ist der Wiederspielwert schon einigermaßen gegeben, weil du ja schon auch immer wieder andere Konstellationen hast. Du kannst die Schiffe mit den Sektoren kombinieren und so, da ist ja auch ein bisschen Randomness dabei. Und da kommen wir halt auch wieder auf den Punkt, den ich vorhin schon gesagt habe, dass du, wenn du halt jetzt hier wieder 100 mehr Karten dazu packst, dann bist du halt schnell bei einem anderen Preispunkt und nicht mehr bei irgendwie 15 Euro und brauchst eine größere Box, was auch wieder mehr Geld kostet und so. Und das war sicherlich nicht das Ziel von Benny von Board Game Raccoon.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, was so die reine Wiederspielbarkeit angeht, finde ich es halt ganz cool, da du nicht so diese 2-3 mächtigen Karten hast, auf die du wartest. Das haben ja viele dieser Spiele oft oder manche dieser Spiele oft als Problem, dass du dann so ein paar übermächtige Karten hast und du spielst so die Decks durch, bis diese Karte kommt und dann wird's repetitiv und oft auch langweilig. Hier hast du so, die Karten finde ich relativ gut balanced und sie spielen alle eine wichtige Rolle, weil du immer verschiedene Situationen hast und dadurch erhöht sich für mich dieser Wiederspielwert halt unheimlich. Und es macht wirklich Spaß und ich könnte es mir schon vorstellen, gerade in so Situationen, wie du es beschrieben hast oder für mich gerade am Strand oder wenn man irgendwo hingeht, wenn man auf einer Wiese hockt oder weiß der Teufel was, da das mit jemandem zu spielen, ist perfekt.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie du das am Strand spielst.
Ja, selbstverständlich.
Ich kann mir ja vieles vorstellen, aber das jetzt nicht.
Soll ich mich jetzt regeln?
Nee, lass mal.
Okay.
Ja, hast du noch irgendwelche Punkte? Weil ich bin jetzt gerade mal durch meine Punkte durchgegangen. Ich glaube, bei mir wären wir soweit durch.
Ich habe einen Punkt noch, aber den würde ich im Fazit bringen. Und nun das Fazit. Okay, Deep Space Nine. Super witziges Spiel. Sehr schön, wie wir schon herausgearbeitet haben, mitzunehmen. Spiel für unterwegs, kleine Hosentasche, super abwechslungsreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Vorbehalte, ehrlich gesagt. Du hast mir dieses Spiel, oder ich habe es ja auch mit dir in Essen gesehen, diese kleine Schachtel. Und dann, ja, so ein 10-Minuten-Spiel oder sowas. Und es ist wirklich ernsthafter, als man erstmal glaubt. Und das finde ich super. Es hat mir richtig gut gefallen. Es ist deutlich herausfordernder, als ich erst gedacht hätte. Und es ist auch teilweise knifflig. Ich fand es ehrlich gesagt nicht schwierig genug. Also ich hätte es mir, und das passiert, glaube ich, gar nicht so oft.
Nie.
Ich hätte es mir tatsächlich schwieriger gewünscht. Aber ich habe gelesen, dass viele Leute auch Probleme haben mit Schwierigkeit von dem Spiel. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob die vielleicht dann genau diese Sackgassen, von denen wir gesprochen haben, meinen, in denen man landet, in denen man dann einfach nicht weiterkommt.
Ja, ich weiß nicht. Würde mich wirklich auch interessieren, wo da die Schwierigkeit dann bei den Leuten war. Ja, wir hatten ja auch dann irgendwie nach zwei Partien oder drei Partien, glaube ich, wo wir dann auch dem Benni geschrieben haben und gesagt haben, hey, wir wissen nicht, ob wir was falsch spielen. Irgendwie immer am Anfang kommen wir in die Situation, dass wir nur noch eine Karte haben und dann es eigentlich gar nicht mehr schaffen können. Und dann haben wir es aber ja dann doch nochmal irgendwann weitergespielt mit irgendwie ein, zwei Karten nur und haben es ja dann trotzdem noch durchgespielt. Und das war dann auch Wurst, auf welchem Schwierigkeitsmodus das war. Das haben wir ja schon gesagt. Von daher, ja, das ist halt wirklich, glaube ich, diese Swinginess. Und also, was man ja wirklich sagen muss, und es tut mir wirklich auch leid, aber die Anleitung ist halt wirklich sehr schlecht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt viele Leute dann auch frustriert oder gegebenenfalls auch zu Regelfehlern führt. Das hat ja der Benni zu sich selbst auch schon gesagt, dass das halt Leute dann falsch spielen, weil das Regelwerk teilweise so ungenau und nicht so gut ist. Und das muss ich ja auch wirklich sagen, dass das ein Punkt war, wo wir ja auch irgendwie kurz davor waren zu sagen, nee, komm, wir schmeißen es hin und lassen es und spielen es nicht. Und das ist sehr schade, weil, wie du sagst, es ist eigentlich ein rundes Spiel, es funktioniert gut, es hat ein unverbrauchtes Setting. Die Videos tun ihr Nötigstes dazu, weswegen wir dann, glaube ich, auch dann doch weitergespielt haben. Aber das ein Spiel sollte halt darauf nicht angewiesen sein am Ende, ne? Und deswegen finde ich es schon auch wichtig, das von unserer Seite her transparent zu machen, dass, also es jetzt nur mit der Anleitung zu lernen, ist wirklich fast unmöglich. Und wenn ich dann halt so auf BoardGameGeek halt auch lese, dass halt manche nur eines der Schiffe gespielt haben, der drei Schiffe, die drin sind, dann wundert mich das halt nicht, ja, weil wenn die Leute halt wirklich die Anleitung nur lesen, weil zu den anderen beiden Schiffen gar nichts in der Anleitung steht, dann verstehe ich auch, warum sie halt diese, vielleicht auch eine Variabilität des Spiels oder so kritisieren, ne, und das, ja, ist halt wirklich einfach ein großes Problem der Anleitung und das, ja, müssen wir einfach im Fazit auch nochmal erwähnen, weil das schon ein großes Thema ist. Wir werden ja auf jeden Fall dann mal gucken, wie die neue Anleitung ist und da vielleicht ja auch mal ein bisschen Feedback geben, aber ich hoffe, dass damit halt dann der Einstieg ins Spiel einfach erleichtert wird.
Ja, da hast du definitiv einen Punkt und ich könnte mir auch echt vorstellen, dass da die größte Schwierigkeit und die größten Missverständnisse aufgetaucht sind. Ich würde gern bei diesem Spiel fast das Gleiche sagen, was ich schon bei Carnivore Did It gesagt habe. Für mich ist das in meinem Empfinden, und wenn du das anders siehst, würde mich es interessieren, ist das ein perfektes Solo-Game.
Ja, das wäre auch mein Fazit gewesen. Ich finde, dass das Solo, glaube ich, extrem gut funktioniert. Und du viele der Probleme, die du, wenn du zu zweit spielst, ne, wir hatten ja auch über die Kooperation gesprochen, der eine muss auf den anderen warten, Alpha-Player, Analyse, Paralyse, dieses Durchpuzzeln und so. Und das ist ja tatsächlich ähnlich wie bei Carnivore Did It, was wir ja auch länger gespielt haben und die ja auch deutlich besser gefallen hat als mir, weil du ja auch eher so der Puzzle-Typ bist und so. Und hier ist es aber so, dass für mich jetzt im Vergleich zu Carnivore Did It, weil ich finde den Vergleich gut, den habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben.
Cool.
Dass ich finde, dass es halt hier deutlich mehr Mechanik ist als jetzt bei Carnivore Did It zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Und ich finde, das funktioniert halt wirklich gut. Auch die Immersion, die hat bei mir bei Carnivore Did It auch nicht gezündet, dass ich mich jetzt wirklich da als Detektiv irgendwie gesehen habe oder so. Das war halt einfach nicht. Aber hier so diese Pizzalieferant im Weltraum zu sein, das hat schon gut funktioniert. Ja, von daher würde ich dir da alles in allem recht geben, dass es hier solo, glaube ich, sehr gut funktioniert. Und das ist ja auch das, was wir am Anfang bei den Fakten schon gesagt haben, dass ja best solo eben funktioniert sicherlich.
Ja, also ich habe auch wirklich Bock, es nochmal solo zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte mir das wirklich so vorstellen, im Grunde dasselbe Szenario, was ich bei Carnivore Did It beschrieben habe. Wenn man sich sonntags so mal hinhockt, bevor man sich auf die Couch legt und sich mal wieder vom Fernsehen berieseln lässt oder so, dass man sich an den Tisch setzt und einfach mal so 1-2 Runden durchspielt und es dann wieder wegtut und auch mal wieder eine Woche liegen lässt.
Ja. Ja, nee, genau. Ich finde auch, dass, also gerade so diese, also wenn wir mal über die Zielgruppe sprechen, finde ich schon auch, dass es halt wirklich so dieses Solo-Gaming, glaube ich, ganz gut macht. Ich glaube, ich habe mir dann vorhin nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, jetzt als wir uns ja vorbereitet haben, auch auf die Folge, ob es zu dritt wirklich gut funktionieren kann, weil da kriegt ja dann jeder 4 Karten und dann. Boah, ich weiß nicht, ob das wirklich gut funktionieren kann. Ich glaube, 2 ist wirklich so der Sweet Spot maximal, eher dann halt solo auch. wir sind jetzt beide nicht so die Solospieler, aber trotzdem finde ich, muss man wirklich sagen, dass es zu zweit auch gut funktioniert hat. Aber dann darfst du halt vom Spielertypen her nicht jemanden dabei haben oder musst dir dessen bewusst sein, irgendwie, der halt so das Zepter an sich reißt und oder das Ganze halt zu sehr verkopft. Das wird dann ja auch schnell frustig.
Das stimmt. Ich habe da gesessen, als ich mir das hier zusammengeschrieben habe und habe wirklich gedacht, boah, zu dritt kann ich es mir gar nicht vorstellen. Weil du machst es ja, vielleicht denke ich da falsch, aber du machst es ja an keiner Stelle besser zu dritt. Ist ja nicht so, dass du irgendeinen Effekt hast. Also du hast keine Schwierigkeitsanpassung so richtig. Also es ändert sich nichts. Du hast halt unterschiedliche Anzahl an Karten. Du hast halt drei Leute, die auf dieselben Karten auf denselben Kartenpool mehr oder weniger gucken. Du hast jetzt nicht so diesen Effekt, dass jeder so seine Karten geheim hat und dann muss man so ein bisschen raten oder was ja so manche Spiele machen, dass man dann so ein Secret Gaming noch dabei hat oder irgend sowas. Das hast du ja nicht und das finde ich auch gut, dass man das nicht hat. Aber dadurch machst du ja das Spiel nicht anders, sondern nur, du sitzt halt mit mehr Leuten an demselben Kartentisch und machst dieselben Sachen und weiß nicht, bräuchte ich halt nicht.
Nee, ich glaube auch nicht, dass das gut funktioniert. Würde mich mal interessieren. Vielleicht gibt es ja jemanden in unserer Community, die das schon zu dritt gespielt haben. War ja wirklich auch in Essen letztes Jahr ein Hype-Titel, was ich so gehört habe. War ja, glaube ich, irgendwie Freitag, Samstag schon ausverkauft.
Krass.
Also lief, glaube ich, echt gut. Und ich hatte es auch in meiner Essen-Vorfreude-Liste schon drin. Wir hatten es uns ja auch dann angeguckt, glaube ich, am Donnerstag, ne? Am ersten Tag oder am zweiten?
Donnerstag,
ja. Und hatten ja auch wirklich da direkt einen sehr netten Kontakt da auch an dem Stand. Und ja, vielleicht generell ist es natürlich schon auch ein Thema, ich habe dieses Engine-Building jetzt auch ein paar Mal gesagt, das funktioniert hier meiner Meinung nach extrem gut, ähnlich wie bei Clue oder bei Mage halt, wo du halt so diese Kombinationen so, wer halt Freund von so Puzzle-Sachen ist, ist das schon wirklich ein guter Titel.
Ja, also ich könnte es mir, wie gesagt, sehr gut solo vorstellen. Ich könnte es mir auch sehr gut vorstellen in Paaren, so als Pärchenspiel zum Beispiel, wo man so am Strand oder halt an einem Nachmittag sich dann einfach mal hinsetzt und das mal spielt. Und das Dritte, das haben wir auch schon mal angesprochen, wo man vielleicht mit einem nicht mehr ganz jungen Kind, wo man das so ein bisschen als lockeres Familienspielchen macht. Das wäre so das einzige Szenario, wo ich es mir zu dritt vielleicht vorstellen könnte, wo dann zwei, die das Spiel auch schon gut können und man einem 12-Jährigen oder so das Spiel näher bringt.
Ja. Nö, sehe ich auch so. Und vielleicht nochmal kurz auf die Stärken und Schwächen einzugehen, wie wir es ja am Ende immer so ein bisschen machen. Ich finde schon, dass die große Stärke halt ist, dass es halt eine super kleine Verpackung ist und extrem schnell auf den Tisch gebracht ist. Ich finde, hier steckt extrem viel Spiel in einer extrem kleinen Schachtel drin, mit extrem wenig Content im Vergleich zu Arrydhia, um es mal wieder zu nennen.
Und ich lass mich hier von dir gar nicht reizen.
Ist alles gut. Und darüber hinaus dieses Emergent Storytelling, was wir jetzt auch schon ja mehrfach gesagt haben, das funktioniert extrem gut, obwohl es keine Story gibt, erlebst du trotzdem Geschichten, es führt zu Lachen, es ist sehr humoristisch und so, das finde ich klappt extrem gut. Du hast eine coole Entscheidungsdichte, dass du dich immer wieder entscheiden musst zwischen skippe ich jetzt den Sektor, springe ich drüber oder mache ich es, um halt das Karten-Upgrade zu kriegen und so. Ich finde, es klappt alles extrem gut und also es hat Koop insgesamt auch gut funktioniert.
Auf jeden Fall.
Und bei den Schwächen haben wir ja jetzt ja schon mehrfach darauf hingewiesen, jetzt noch ein letztes Mal, sorry Benni, dann sind wir ruhig und lässt dann nicht mehr über die Anleitung, aber die Einstiegshürde ist natürlich extrem groß aufgrund der Anleitung, aufgrund der Ikonografie, ne? Und da wird es ja Verbesserungen geben, da werden wir euch ja auf dem Laufenden halten, auch bei uns auf dem Discord, kommt da gern drauf und ja, das Tutorial funktioniert halt auch nicht wirklich gut, auch eben aufgrund der Anleitung. Du hast halt dieses Alpha-Player-Thema, was wir schon angesprochen haben, dieses Analyse-Paralyse mit der Schwierigkeit, da haben wir drüber gesprochen, dass das halt nicht so wirklich schwieriger wird, ne? Egal ob
nur
du jetzt
mehr oder länger,
es ja. wird nur mehr und länger und egal ob du jetzt bei Salat oder Pizzabrötchen anfängst oder mit extra Käse oder sogar mit Pommes spielst, also dann die schwierigste Schwierigkeitsstufe, es fühlt sich von der Schwierigkeit her nicht groß anders an, sondern einfach deutlich länger, was natürlich schon dazu führt, dass du mehr Sachen machen kannst, du dein Deck verbessern kannst, du ein bisschen Karten upgraden kannst und so. Ja, und last but not least ist natürlich schon auch jetzt nicht so das krasse Spiel, was so die krasseste Table Presence generiert, ja. Ne, wie auch mit 51 Karten, 3 Tokens, eine Anleitung und einer Packung, die so groß ist wie eine Zigarettenschachtel. Also das ist natürlich auch ein Ding, wenn jetzt, ne, das darf man hier halt einfach nicht erwarten.
Ja, und alles so ein bisschen auch ins Verhältnis setzen zu 15 Euro Neupreis beim Verlag.
Das wäre jetzt so mein Abschlussfazit gewesen. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon enorm gut. Ja, man kriegt hier für 15 Euro enorm viel.
Ja, vollwertiges Spiel. Also es ist nicht irgendwie nur so ein Gag oder irgendwas, sondern das hier ist ein ernsthaftes Spiel für 15 Euro, was auch funktioniert mechanisch.
Und ich muss sagen, ich war schon auch überrascht. Ich war ja so ein bisschen skeptisch, als ich dann auch mir so ein paar Beiträge angeguckt habe oder auch das ein oder andere Video. Matthias von Kobo hat ja auch ein Video dazu gemacht, wo ich so ein bisschen skeptisch war, dass ich dachte, hey, aber das sind doch nur 50 Karten. Wie kann das so viel Spiel oder komplex sein? So viel Stuff kann doch auf den Karten gar nicht drauf sein, dass das lange trägt oder dass es so komplex ist. Und ich wurde hier wirklich eines Besseren belehrt.
Ja. Dann war das unsere Folge über Deep Space Nine. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ich übergebe an dich für die letzten Worte.
Alles klar. Ja, hat mal wieder Spaß gemacht, wieder mal über ein kleineres Spiel zu sprechen und ja, mal wieder auch eine Neuheit von der Spiel von 2025. Möchte ja auch einfach nochmal zum Abschluss ein großes Dankeschön sagen an den Benny von Board Game Raccoon, der uns ja auch das Spiel zur Verfügung gestellt hat und nicht nur das, sondern mehrere andere Spiele ja auch noch und noch Rat und Tat. Und wir ja auch schon, ich habe ihm jetzt mal, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich habe mal unsere Hilfe angeboten, dass wenn es vielleicht um so ein FAQ-Dokument geht, dass wir ihm zumindest mal so die Sachen sagen, über die wir am häufigsten gestolpert sind. Ich glaube, das kann durchaus helfen, um den Einstieg noch einfacher zu machen in das Spiel, was, glaube ich, so die größte Schwäche ist, wo wir helfen können auch. Und ja, einfach nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Benny. Hat enorm Spaß gemacht, das Spiel auf dem Tisch zu haben und auch die anderen Spiele und werden ja dann auch noch das ein oder andere Spiel von Board Game Raccoon vielleicht auch auf den Tisch bringen. Und dann sage ich auch danke, dass ihr bis zum Ende wieder mit dabei gewesen seid und sage, kommt auf den Discord. Das kann ich mir dann doch nicht nehmen lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.